NDR Info. Echo des Tages.
Dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Für alle, die Corona so richtig satt haben, rückt die Hoffnung auf ein Leben danach ein Stückchen näher. Zwei Unternehmen wollen einen wirksamen Impfstoff entwickelt haben. Wir erklären, was davon zu halten ist und wer überhaupt Anrecht auf eine Impfung hätte. Außerdem schlagen die Wogen weiter hoch nach der Querdenker-Demo in Leipzig. Am Pranger stehen nicht nur Corona-Leugner, sondern auch die Polizei. Wir berichten und kommentieren das auch. Und wir schauen darauf, wie der designierte US-Präsident Joe Biden seinen Umzug ins Weiße Haus vorbereitet und auf die Klagen, die Amtsinhaber Donald Trump anstrengt, weil er nicht ausziehen will. Also es soll ein Impfstoff entwickelt worden sein, der zwar nicht komplett davor schützt, an Covid-19 zu erkranken, aber doch zu mehr als 90%. Das zeigen offenbar die ersten Ergebnisse aus einer großen Wirksamkeitsstudie. Den Impfstoff entwickeln das Mainzer Unternehmen BioNTech und sein US-amerikanischer Partner Pfizer. Frage an Christina Sartori aus unserer Wissenschaftsredaktion. Wie sicher sind denn eigentlich diese Ergebnisse?
Das muss man mit ein bisschen Vorsicht genießen, weil es ist bisher nur eine Pressemitteilung mit dieser 90% Wirksamkeit rausgegangen. Wobei das ein seriöses Unternehmen ist. Aber man hat noch nicht wirklich Einsicht in die tatsächlichen Daten. Das muss man noch abwarten. Trotzdem, das sieht ganz gut aus. Und wenn das auch nur annähernd wahr ist, dass die eine Wirksamkeit von 90% haben, dann wäre das schon ziemlich großartig.
Und wie genau soll dieser Impfstoff funktionieren?
Das ist ein ganz neues Modell, wie das funktioniert. Und zwar wird da nämlich ein Stückchen genetische Information in den Körper reingesteckt. Und zwar genetische Information von dem Virus, von einem Teil des Virus. Und so kann dann der Körper selber, das Immunsystem, dieses Stückchen Virus kennenlernen und seine Abwehrkräfte dagegen mobilisieren. Bisher gibt es noch keine Impfung, die nach diesem Prinzip funktioniert. Sie hat einige Vorteile und scheint ja ganz gut zu funktionieren nach dem, was man jetzt eben gehört hat.
Und wie lange könnte es dauern, bis so ein Impfstoff tatsächlich in der Apotheke zu kaufen ist?
Also das wird sicherlich erst frühestens Anfang des Jahres sein und es wird auch so sein, dass der in Deutschland in Impfzentren vergeben wird. Also dass wirklich man in ein Impfzentrum gehen muss und da dann geimpft wird. Einfach weil, selbst wenn es so ist, dass jetzt schon produziert wird, obwohl die Zulassung noch nicht da ist, kann das erst nächstes Jahr losgehen, weil die Zulassung eben die Voraussetzung dafür ist, dass der Impfstoff gespritzt werden darf.
Und wie lange könnte es dauern, bis die Zahl der Impfdosen sozusagen für alle Interessierten reicht, die sich impfen lassen wollen?
Ja, da will keiner so richtig drauf antworten. Das hängt auch ein bisschen von dem Impfstoff ab. Also dieser BioNTech-Impfstoff zum Beispiel, der muss zweimal geimpft werden. Das heißt, man braucht zwei Dosen für eine Person. Das wird also eine ganze Weile dauern.
Und gibt es andere Pharmaunternehmen, die ähnlich weit sind?
Ja, ein anderer heißer Top-Kandidat ist AstraZeneca. Die haben in Kooperation mit der Uni Oxford einen Impfstoff entwickelt. Der funktioniert nach einem etwas anderen Prinzip. Auch die sind aber schon am Ende der Phase 3. Die sind also auch bei der letzten. Auch da sagt man, wenn alles weiter so gut läuft wie bisher, dann würden die bis Ende des Jahres die Zulassung beantragen und hoffentlich auch bekommen.
Informationen von Christina Sartori aus unserer Wissenschaftsredaktion. In dem Moment, in dem es tatsächlich einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt, wird sich also die Frage stellen, wer wird jetzt geimpft, wer darf sich impfen lassen? Und das wiederum wirft natürlich dann ethische Fragen auf. Und mit diesen ethischen Fragen haben sich heute gemeinsam befasst der Deutsche Ethikrat, die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut und die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina. Und es gibt noch mehr Reaktionen aus Berlin. Christopher Jänert.
Vorsichtiger Optimismus, so könnte man die Reaktion von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zusammenfassen auf die neuen Studienergebnisse der deutschen Firma BioNTech.
Wenn es sich dann so bewahrheiten sollte, dann wäre das ein gutes Signal, weil es zeigte, dass dieser Impfstoff einen Unterschied macht. Das war ja bis hierhin unsicher, ob es überhaupt einen Impfstoff geben kann, der tatsächlich wirkt. Und danach sieht es Stand heute aus und das ist ermutigend.
Die Zulassung soll jetzt beantragt werden. Bis es soweit ist, können noch Wochen oder Monate ins Land gehen. Die Bundesregierung rechnet Anfang des nächsten Jahres mit einem Impfstoff. Das Problem aber wird sein, selbst wenn der Impfstoff schnell auf den Markt kommt, für alle wird er erstmal nicht reichen. Und deshalb müssen bestimmte Gruppen bevorzugt geimpft werden. Die Ständige Impfkommission hat sich deshalb zusammengesetzt mit dem Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften und Regeln entwickelt, wie es laufen könnte. Ganz grob, Vorrangig sollen drei Gruppen geimpft werden. Erste Gruppe, Menschen, die ein hohes Risiko haben, zu erkranken oder an Corona zu sterben. Das sind zum Beispiel Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen. Die zweite Gruppe, Menschen, die Erkrankten helfen oder sie pflegen. Außerdem müssen auch noch diejenigen schnell geimpft werden, die das öffentliche Leben aufrechterhalten. Zum Beispiel die Polizei, Gesundheitsämter und Beschäftigte an Schulen. Wichtig ist aber, sagt die Vorsitzende des Ethikrats Alena Büchs, die Gruppen müssen nicht zwingend nacheinander geimpft werden.
Man muss nicht warten, bis die erste Gruppe durchgeimpft ist, bevor man mit der zweiten beginnen kann, sondern das kann parallel laufen, weil manche Gruppen einfacher und schneller zu impfen sind als andere. Aber es muss sichergestellt werden, dass Kontingente vorgemerkt werden.
Und selbst wenn irgendwann genug Impfstoff für alle vorhanden ist, bleibt noch ein weiteres Problem. Eine Impfpflicht schließen die Experten aus und trotzdem müssten genug Menschen zu einer Impfung bereit sein, sagt der Chef der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Gerald Hauck.
Wir wissen, um eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung zu erreichen, dass 70% der Menschen mitmachen müssen. Nach derzeitigen Umfragen sind etwa 50-60% der Menschen bereit, sich impfen zu lassen. Das heißt, wir müssen zusätzliches Vertrauen in der Bevölkerung gewinnen.
Wichtig bei allem ist, und darauf weist der Chef der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens hin, die Experten können nur Empfehlungen abgeben. Entscheiden können sie aber nicht.
Es ist nach dieser Empfehlung die Aufgabe der Länder, diese Empfehlungen umzusetzen.
Und genau das ist auch, was viele fordern, unter anderem die Stiftung Patientenschutz. Von dort hieß es heute, Experten sind hilfreich bei der ethischen Diskussion. Die Entscheidung müssten aber Parlamente treffen und auch nicht nur die Bundesregierung. Und egal, wie es weitergeht, eine Botschaft bleibt. Bis ein Impfstoff da ist und möglichst viele ihn bekommen können, bleibt uns nur eins, weiterhin an die Corona-Maßnahmen halten.
Aus Berlin Christopher Jänert. Sogenannte Querdenker-Demos gegen die Maßnahmen in der Corona-Pandemie gibt es regelmäßig. Und die am Samstag in Leipzig, die ist so richtig aus dem Ruder gelaufen. Die Demonstranten haben die Auflagen nicht eingehalten und es gab gewalttätige Auseinandersetzungen mit Hooligans und Rechtsextremen. Und die Polizei hat die Veranstaltung relativ spät aufgelöst. Die Stadt hatte die Demo eigentlich an den Stadtrand verlegen wollen, aber das hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen durchkreuzt. Daniela Karls.
Eine der wichtigsten Fragen nach der Querdenken-Demonstration am Samstag in Leipzig bleibt auch zwei Tage danach noch unbeantwortet. Nämlich die, warum das Oberverwaltungsgericht in Bautzen kurzfristig doch genehmigt hat, dass die Großdemo in der Leipziger Innenstadt stattfinden kann. Die Versammlungsbehörde der Stadt wollte die Demo an den Stadtrand verlegen, weil dort die Hygieneauflagen besser hätten umgesetzt werden können. Wegen seiner in der Nacht nur kurz und knapp per Pressemitteilung verkündeten Entscheidung wird das OVG nun heftig kritisiert. Gestern von Sachsens Innenminister Roland Wöller, heute unter anderem von der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen. Vorsitzender Hagen Husken.
Es war klar, dass wir jetzt einen kleinen Lockdown wieder haben. Und da frage ich mich, warum solche Versammlungen dort zugelassen werden. Ich weiß, dass das Versammlungsrecht ein sehr, sehr hohes Gut ist. Das akzeptiere ich auch. Aber was ist mit der Gesundheit und dem Leben von Polizeibeamten? Kann man das überhaupt abwägen, das Versammlungsrecht und das Recht auf Gesundheit beim Polizeibeamten? Das ist für mich die Frage. Und das sollte sich das OVG manchmal auch stellen, diese Frage.
Ob das Verwaltungsgericht in Bautzen diese Frage abgewogen hat, war heute nicht zu erfahren. Das Gericht wollte kein Interview in der Sache geben. Es brauche noch einige Tage, um die schriftliche Begründung zu verfassen, hieß es. Auch in der sächsischen Regierung wird man ungeduldig darauf warten, kündigte Ministerpräsident Kretschmer doch gestern bereits an, dass man die Corona-Schutzverordnung im Freistaat in Hinblick auf das Versammlungsrecht verschärfen wolle. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Panther begrüßt das.
Kann nicht sein, dass wir hier die ganzen Corona-Leugner als Touristen nach Sachsen kriegen, weil es hier offensichtlich einfacher ist als anderswo. Und deshalb gilt es jetzt schnell in der Innenausschusssitzung, aber auch generell bei der Polizei, aus den ganzen Ereignissen des Samstags die richtigen Schlüsse zu ziehen, um das in Zukunft zu verhindern.
Die Sondersitzung des Innen- und Rechtsausschusses soll am Donnerstag in Dresden stattfinden. In dieser sollen sowohl Innenminister Wöller von der CDU als auch Justizministerin Meyer von den Grünen den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Die AfD als stärkste Oppositionspartei in Sachsen kritisierte, dass Wöller die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Frage gestellt hat. Er zeige keinen Respekt vor der Unabhängigkeit der Justiz, so Fraktionsvorsitzender Urban. Die Linken im Sächsischen Landtag haben mittlerweile den Rücktritt von Innenminister Wöller gefordert. Der Fraktionsvorsitzende Rico Gebhardt stellt die Einsatzstrategie der Polizei in Frage.
Jeden ist doch wohl im Moment klar, dass wir jetzt ja nicht nur das Versammlungsrecht als Grundrecht haben, sondern eben auch das Recht auf Unversehrtheit, was nämlich der Gesundheitsschutz hier letztendlich ausmacht. Und natürlich ist das ein Abwägungsprozess, aber da hätte die Polizei viel mehr und viel zeitiger sich darauf vorbereiten müssen, dass man den Gesundheitsschutz als obere Priorität genauso gleich behandelt wie das Versammlungsrecht.
Darauf kontert Hagen Husken von der Gewerkschaft der Polizei.
Klar, immer einfach für die Opposition dann zu sagen, dass falsch gehandelt worden ist. Was hätte man machen sollen? Hätte man die Wasserwerfer einsetzen sollen? Hätte man Gewalt anwenden sollen, unmittelbaren Zwang anwenden sollen? Was wäre das Ende vom Lied gewesen? Das muss man natürlich auch beachten.
Aus Dresden war das ein Beitrag von Daniela Karls. Im Zentrum der Kritik stehen jetzt also ganz verschiedene Akteure. Die Demonstranten natürlich, die sich nicht an die Corona-Regeln gehalten oder gewalttätig waren. Die Polizei, ihr Einsatzkonzept und ihr oberster Dienstherr, Sachsens Innenminister Roland Wöller. Und auch das Oberverwaltungsgericht Bautzen, das den Protestzug in der Leipziger Innenstadt erlaubt hat. Eine schwierige Gemengelage. Franka Welz kommentiert.
Die Bilanz von Leipzig. Keine Masken, kein Abstand. Wenig Anstand. Erschreckender noch als die Bilder von gewaltbereiten Hooligans und Rechtsextremen, die Polizeiketten durchbrechen, Journalistinnen und Journalisten angreifen, ist eine weitere Erkenntnis. Der Politik fehlt es offenkundig bundesweit an Ideen, wie am besten mit der unter dem Etikett Querdenken vereinten Mischung aus Unvernunft und Radikalisierung umzugehen ist. So ehrenwert der Vorsatz ist, die Versammlungsfreiheit auch unter Pandemiebedingungen aufrechterhalten zu wollen, muss doch spätestens jetzt klar sein, dass der Ansatz auf Verantwortlichkeit und guten Willen der Corona-Leugner zu setzen gescheitert ist. Es gibt ein Recht zu demonstrieren, aber keines, Gesundheitsauflagen zu ignorieren. Dass es nicht besonders souverän wirkt, die Leute erst unter Missachtung aller Regeln laufen zu lassen und dann zu verurteilen, dass sich niemand an die Regeln gehalten hat. Dass eine Polizei die gewalttätigen Rechten und Mitläufern mehr oder weniger widerstandslos die Straße überlässt, für genau die pseudo-revolutionären Bilder sorgt, auf die es die radikalen Kräfte in dieser Querdenkenbewegung abgesehen haben. Die der machtlosen Ordnungsmacht. Darüber muss die Politik reden und gemeinsam eine Lösung suchen. Und zwar nicht nur in Sachsen, denn Leipzig war ja nicht der erste Vorfall dieser Art. Die Bewegung Querdenken zeigt wieder und wieder, dass sie weder die Absicht hat, die Auflagen zum Gesundheitsschutz einzuhalten, noch verantwortlich mit dem hohen Gut der Versammlungsfreiheit umzugehen und schon gar nicht, sich glaubhaft von Rechtsextremen, Antisemiten und anderen Menschenfeinden abzugrenzen. Eine Politik, die darauf keine bundesweit einheitliche, klare Antwort findet, macht sich lächerlich und riskiert das Vertrauen der großen Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, die genau solche Umtriebe nicht auf den Straßen sehen wollen. Immer wieder wird darauf verwiesen, man müsse differenzieren zwischen normalen, friedlichen Demonstrationsteilnehmerinnen und Rechtsextremisten, die die Proteste instrumentalisieren wollten. Das ist sicher richtig und niemand kann wollen, dass Omas und Kinder mittels Wasserwerfern von der Straße gedrückt werden. Mindestens ebenso wichtig ist sicher aber auch die Differenzierung zwischen denjenigen, die mitlaufen und denjenigen, die die Proteste organisieren und offenbar die Hilfe von Rechtsextremen für ihre Zwecke nur zu gerne in Anspruch nehmen. Denn Querdenken grenzt sich zwar nach außen hin von Neonazis und Hooligans ab, lädt sie aber in Reden und Chatgruppen regelrecht zum Mitmachen ein, gerne unter der Maßgabe, das deutsche Volk dürfe sich nicht spalten lassen. Es stellt sich also die Frage, wer hier wen instrumentalisiert und ob womöglich eine verfassungsfeindliche Bewegung heranwächst. Diesen Fragen muss sich die Politik ernsthaft und zügig stellen, denn ein Staat, dessen Handlungsfähigkeit und Willigkeit in einer Pandemie in Frage steht, hat ein ernsthaftes Problem.
Die Krawalle bei der sogenannten Querdenker-Demo am Samstag in Leipzig sorgen weiter für Diskussionen. Franka Welz kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Joe Biden startet durch. Der frisch gewählte US-Präsident will umgehend einen Corona-Krisenstab einrichten. Wahlverlierer Donald Trump blockiert derweil. Er hat bei zahlreichen Gerichten Klagen wegen Wahlbetrugs eingereicht. Und sein Anwalt Rudy Giuliani hat für heute weitere Klagen und viele Beweise angekündigt. Arthur Landwehr ist unser Korrespondent in Washington und ich habe ihn gefragt, welche Beweise Trumps Team denn eigentlich vorgelegt hat.
Bisher noch keine wirklichen, keine ernstzunehmenden. Wir warten immer noch auf die große Präsentation dieser Klagen. Wir wissen, dass es zum einen dahin geht, zu sagen, da gab es ganz viele Stimmen, die kamen von Verstorbenen und die sind von deren Verwandten dann noch eingereicht worden. Das wäre natürlich illegal, aber das dürften auch keine, nicht mehr als ein paar hundert sein. Das würde das Ergebnis nicht mehr verändern. Dann geht es um Computerfehler, die zum Teil massiv sind, gar keine Frage. Da sind Stimmen von den Computern einfach ins Gegenteil verkehrt worden. Auch das wird untersucht werden und in einigen Staaten, möglicherweise in Georgia, wird nochmal nachgezählt. Aber sowas richtig Stichhaltiges, das ganz, ganz große Thema, das alles über den Haufen werfen könnte, hat bisher noch niemand gesehen.
Wenn Trump nicht das ganz große Wahlergebnis über den Haufen werfen kann, was kann er ausrichten?
Na, er kann es aufhalten. Er kann diesen Prozess aufhalten. Ein Beispiel dafür, es gibt eine Beamtin, die muss einen Brief unterschreiben. Und wenn der unterschrieben ist, dann könnte Joe Biden in bestimmten Ministerien oder in den meisten Ministerien Räume beziehen. Er hätte Zugang zu Informationen, zu Akten. Er würde auch Geld bekommen, mit dem diese Übergangsperiode finanziert wird, sein Team finanziert wird. Und diese Beamtin weigert sich einfach, diesen Brief zu unterschreiben. Donald Trump ist ihr Chef, der hat sie damals auch ernannt. Und solange Donald Trump ihr nicht das Signal gibt, kann Joe Biden an der Stelle gar nichts machen. Also solche viele, viele kleine Dinge können da natürlich Sand ins Getriebe streuen. Es kann sehr viel an Akten zerstört werden. Es kann gelöscht werden, um da zu verhindern, dass Informationen weitergereicht werden. Also da ist eine lange Übergangszeit, in der übrigens auch Donald Trump weiter regiert, in der er weiter Verordnungen erlassen kann, in der er weiter versuchen kann, Gesetze zu erlassen. Also das Ganze endet erst im Januar.
Gucken wir noch mal eben auf Joe Biden, auf den designierten Präsidenten. Der hat jetzt einen Corona-Krisenstab einberufen. Was kann der denn schon tun?
Der kann den Tag X vorbereiten und das soll auch so passieren. Das heißt, es soll eine neue Corona-Pandemie-Politik am 20. Januar in Kraft gesetzt werden und das wird so vorbereitet, dass man dann praktisch nur noch den Schalter umlegen muss und dann eine neue Strategie verfolgt. Bis dahin kann sie nichts tatsächlich umsetzen, sondern sie kann nur vorbereiten. Aber das ist ganz entscheidend eben, dass Joe Biden diese Zeit nutzen will bis zum Januar, um hier seine Politik vorzubereiten. Und zwar nicht nur in Sachen Corona, sondern vielen anderen Dingen auch. Es heißt, dass bereits mehrere Dutzend präsidiale Verordnungen vorbereitet seien, mit denen Dinge ins Gegenteil verkehrt werden, die Donald Trump in seiner Amtszeit per Verordnung umgesetzt hat. Dazu gehören vor allen Dingen Erlasse in Sachen Krankenversicherung, die damals von Barack Obama eingeführt wurde und dann von Donald Trump Zug um Zug ausgehöhlt wurde. Das alles will Joe Biden schon in der ersten Woche im Amt wieder zurückdrehen.
Unser Korrespondent in Washington, Arthur Landwehr, war das. Joe Biden hat Glückwünsche aus aller Welt bekommen und einige waren dabei auch ganz schön verhalten. So etwa von Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, weil der nämlich ein großer Trump-Freund ist. Russlands Präsident Wladimir Putin will Biden erst dann gratulieren, wenn das amtliche Endergebnis vorliegt, beziehungsweise wenn über Trumps Klagen entschieden ist. Und so hält es auch die Staatsführung Chinas. Aus Deutschland aber von Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt es großen Zuspruch. Heute hat die Kanzlerin das nochmal sehr persönlich betont.
Ich gratuliere Joe Biden ganz herzlich zu seiner Wahl zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Mit schlichten Worten gratulierte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem gewählten neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Dann wurde die Kanzlerin etwas persönlicher.
Joe Biden bringt die Erfahrung aus Jahrzehnten in der Innen- wie in der Außenpolitik mit. Er kennt Deutschland und Europa gut. Ich erinnere mich gerne an gute Begegnungen und Gespräche mit ihm.
Joe Biden war 2013 als Vizepräsident von Barack Obama Gast im Kanzleramt. Der abgewählte Donald Trump hat in seinen 4 Regierungsjahren Deutschland nicht besucht. Merkel gratulierte aber auch der neuen Vizepräsidentin.
Ebenso herzlich gratuliere ich Kamala Harris, der künftigen Vizepräsidentin. Als erste Frau in diesem Amt und als Kind zweier Einwanderer ist sie für viele Menschen eine Inspiration, ein Beispiel für die Möglichkeiten Amerikas. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen.
Die Kanzlerin würdigte die Freundschaft zwischen Deutschland und den USA. Wir sollten an dieser Freundschaft immer weiter arbeiten und neue Generationen von Deutschen und Amerikanern zusammenbringen.
Wir sind Verbündete in der NATO. Wir teilen grundlegende Werte von der Würde des Individuums, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wir teilen Interessen. Die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland als Teil der Europäischen Union müssen zusammenstehen, um die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.
Man müsse Seite an Seite gegen die Corona-Pandemie kämpfen, wie auch gegen die Erderwärmung und ihre globalen Folgen, aber sich auch einsetzen für eine offene Weltwirtschaft und freien Handel. Das seien die Grundlagen unseres Wohlstands beiderseits des Atlantiks. Merkel sagte aber auch:
Wir Deutschen und wir Europäer wissen, dass wir in dieser Partnerschaft im 21. Jahrhundert mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen. Amerika ist und bleibt unser wichtigster Verbündeter. Aber es erwartet von uns, und zu Recht, stärkere eigene Anstrengungen, um für unsere Sicherheit zu sorgen und für unsere Überzeugungen in der Welt einzutreten.
Die Kanzlerin sprach von einer konfliktreichen Zeit, in der die Wählerinnen und Wähler, Joe Biden und Kamala Harris, große Verantwortung übertragen hätten. Merkel schloss mit den Worten:
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und wünsche Ihnen Kraft, Erfolg und Gottes Segen.
Ein Beitrag aus Berlin von Thorsten Huhn. US-Präsident Donald Trump muss bald abtreten, aber noch ist er da und seine Politik auch. Ein Beispiel ist der Streit um Subventionen für die Flugzeughersteller Boeing und Airbus und die Strafzölle, die die USA und die EU wechselseitig verhängt haben. Die EU dreht den Handelsstreit jetzt etwas weiter. Aus Brüssel, Holger Beckmann.
Es scheint nicht zusammenzupassen. Auf der einen Seite ist man mit Blick auf das Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten in Europa voller positiver Erwartungen, so wie Bundeswirtschaftsminister Altmaier es heute bei einer Videokonferenz mit seinen für Handelsfragen zuständigen Kollegen aus der EU formulierte.
Handelspolitische Konflikte mit den USA zu lösen und insgesamt dazu beizutragen, dass die weltweiten Handelsbeziehungen in stärkerem Maße regelbasiert, multilateral, antiprotektionistisch gestaltet werden. Das ist unser gemeinsames Ziel und dazu will die Europäische Union einen Beitrag leisten.
Auf der anderen Seite hindert das die Europäische Union aber nicht daran, jetzt Strafzölle auf einige US-amerikanische Produkte einzuführen. Und zwar deshalb, weil die USA aus europäischer Sicht ihren Flugzeughersteller Boeing unzulässig subventionieren und die Welthandelsorganisation WTO der EU diesen Schritt jetzt erlaubt hat. Umgekehrt hatten nämlich die USA ihrerseits bereits solche Zölle auf europäische Produkte eingeführt, mit dem gleichen Vorwurf, nur in die andere Richtung. Die Europäer subventionierten ihren Airbus, befand US-Präsident Donald Trump. EU-Kommissionsvize Valdis Dombrovskis. Ich darf Sie daran erinnern, dass die USA ihre Zölle bereits vor über einem Jahr eingeführt haben. Deshalb wollen wir uns heute gegenseitig dazu aufrufen, unsere Maßnahmen zurückzunehmen, sodass wir diese Sache zügig hinter uns lassen können. An dieser Stelle allerdings erwarten die Europäer, dass die USA den ersten Schritt gehen. Dann werde man umgehend reagieren und die Zölle wieder aufheben. Es geht um Abgaben im Wert von ca. 3,5 Milliarden Euro. Einfuhrabgaben also, die werden auf amerikanische Motorradteile, einige Spirituosen oder Spielkonsolen erhoben. Die USA hatten beispielsweise Wein aus Deutschland oder Parmesankäse aus Italien mit Zöllen belegt. Der Europäischen Union geht es ausdrücklich nicht darum, Joe Biden gleich nach seiner Wahl Steine in den Weg zu legen. Stattdessen heißt es, man wolle mit den Vereinigten Staaten wieder in einen intensiven Dialog eintreten und setze auf einen Ausbau der künftigen Handelsbeziehungen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Wir hätten es sehr begrüßt, wenn eine einvernehmliche Regelung bereits vor den amerikanischen Präsidentenwahlen hätte gefunden werden können. Und wir bleiben auch jetzt bereit, dass wir zu jedem Zeitpunkt eine Verhandlungslösung auf den Weg bringen können und bringen werden.
Bisher habe es aus Washington keinerlei Signale gegeben, dass die USA den ersten Schritt machen und die von ihnen zuerst eingeführten Strafzölle zurücknehmen wollen. Das ist aber genau der Schritt, den Europa jetzt sehen möchte. So wäre es bei einem Wahlsieg von Donald Trump gewesen, so ist es auch nach dem Wahlsieg von Joe Biden.
Die Corona-Pandemie hat viele Industriebetriebe arg mitgenommen. Wenn die Metall- und Elektroindustrie in Deutschland jetzt in die neue Tarifrunde startet, dann will die IG Metall das berücksichtigen. Und zwar für Unternehmen, die besonders betroffen sind. Zu ihrem Angebot gehören darum flexiblere Wochenarbeitszeiten. Beispielsweise die 4-Tage-Woche. Mehr Geld will die Arbeitnehmervertretung aber auch. Aus Frankfurt, Ursula Mayer.
Die IG Metall will in der anstehenden Tarifrunde für die knapp 4 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie bis zu 4% mehr Gehalt fordern. Alternativ könnten Unternehmen das Geld nutzen, um bei einer auf 4 Tage verkürzten Arbeitswoche den Lohn teilweise auszugleichen, sagte IG Metall-Chef Hofmann in Frankfurt. Nach Ansicht der Gewerkschaft können damit auch kriselnde Unternehmen ihre Mitarbeiter halten. Bei der Forderung handelt es sich zunächst um eine bundesweite Empfehlung, über die nun auf regionaler Ebene beraten und anschließend abgestimmt wird. Die IG Metall strebt einen Tarifabschluss mit einer Laufzeit von 12 Monaten an. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sieht für Lohnerhöhungen wegen der schwierigen Lage in der Branche derzeit keinen Spielraum. Erste Tarifverhandlungen soll es Mitte Dezember geben. Die Arbeitgeber wollen die Gespräche wegen der möglichen Corona-Ansteckungsgefahr verschieben, doch das lehnt die Gewerkschaft ab. Warnstreiks sind nach Ablauf der Friedenspflicht ab März nächsten Jahres möglich.
In Äthiopien wächst sich ein bewaffneter Konflikt möglicherweise gerade zum Krieg aus. In dieser Woche flog die Luftwaffe Angriffe auf die nördliche Provinz Tigray. Die Regierung wirft der Volksbefreiung von Tigray vor, einen tödlichen Angriff auf einen Militärstützpunkt verübt zu haben. Und seitdem spitzt sich die Lage zu in dem Land am Horn von Afrika, das bisher als vergleichsweise stabil galt. Äthiopien ist eines der bevölkerungsreichsten und einflussreichsten afrikanischen Länder. Die Vereinten Nationen warnen jetzt vor großen Fluchtbewegungen. Aus New York, Antje Passenheim.
9 Millionen Menschen könnten durch die neuen Spannungen vertrieben werden. Davor warnt eine UN-Behörde. In der betroffenen Region im Norden des Landes herrsche der Ausnahmezustand. Dadurch sei die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern nicht mehr gesichert. Rund 600.000 Menschen in Tigray seien von Lebensmittellieferungen abhängig. Fast doppelt so viele Menschen seien auf weitere Unterstützung von außen angewiesen. UN-Chef Antonio Guterres mahnte auf Twitter zur Beilegung der Spannungen. Die Stabilität in Äthiopien sei wichtig für die gesamte Region am Horn von Afrika. Guterres telefonierte bereits mit Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed. Zwischen seiner Regierung und der abtrünnigen Region Tigray gibt es seit Monaten Spannungen. Bei Kämpfen kamen bereits mehrere Menschen ums Leben.
Antje Passenheim war das aus New York. Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders ist Anfeindungen und Drohungen gewohnt. Er provoziert sie auch gerne. Was er jetzt gesehen hat, das ist aber für ihn ein ganz anderes Kaliber. Und zwar ein Video im Internet, das zeigt einen Mann, der Schüsse auf das Porträt des islamkritischen Geert Wilders abfeuert. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Geert Wilders ist wahrlich kein Kind von Traurigkeit. Er teilt verbal selbst gerne aus, schießt scharf gegen den Islam und gegen allzu liberale Politiker. Seit 16 Jahren wird der Chef der Partei für die Freiheit rund um die Uhr von Sicherheitskräften bewacht. Anfeindungen, Beschimpfungen und sogar Todesdrohungen ist der 57-Jährige gewohnt. Aber das, so Wilders, gehe zu weit.
Es kommt hart an, omdat het visueel is.
Das trifft mich hart, weil es visuell ist. Du siehst ein großes Foto, ein Poster von dir selbst und jemanden, der eine echte Pistole leer schießt auf deinen Kopf. Dahinter steht ganz klar eine Botschaft: Wilders muss sterben. Das ist inhaltlich vielleicht nichts anderes als andere Drohungen, von denen ich Dutzende bekommen habe. Aber das trifft mich hart und würde jeden anderen sicher genauso heftig treffen.
Hart an, ich denke, dass das bei iedereen stevig an soll kommen.
In dem Video ist ein Niederländer mit türkischen Wurzeln zu sehen. Er schießt mit einer scharfen Waffe auf das Konterfei des Politikers und rechtfertigt dies mit der Meinungsfreiheit.
Dit is vrijheid, meningsuiting.
Den mit 13 Schüssen durchlöcherten Kopf bezeichnet er schließlich als Wilders Cartoon. Der Mann ist für die Polizei kein Unbekannter. Vor 6 Jahren wurde er wegen der Verbreitung eines anderen provokanten Videos zu 60 Tagen Gefängnis verurteilt. Und auch diesmal droht ihm ein juristisches Nachspiel, denn Wilders hat Anzeige erstattet.
In einem Rechtsstaat hört es so zu sein.
In einem Rechtsstaat gehört es sich, dass du frei leben und arbeiten kannst. Und jemanden mit dem Tod zu bedrohen, muss bestraft werden. Das passiert dir unzureichend oder gar nicht. Und das ist für jeden unakzeptabel.
Das ist für jeden, denke ich, ist das unakzeptabel.
Politiker aller Parteien reagieren mit Abscheu auf den kurzen Film, der auf 2 niederländischen Internetseiten zu sehen ist. Festnehmen und wegsperren, fordert der Fraktionsvorsitzende der Seniorenpartei 50+. Und auch Premier Mark Rutte zeigt sich schockiert.
Dit is een filmpje die alles in zich heeft om.
Dieses Filmchen beinhaltet alles, was Gewalt betrifft. Anstiften zur Gewalt, Einschüchterung. Es ist daher sehr gut, dass Geert Wilders Anzeige erstattet hat. Das ist wirklich schrecklich und überschreitet alle Grenzen.
Dit is echt verschrikkelijk. Dit gaat alle Grenzen te buiten.
Erst vor 2 Wochen war Wilders selbst angezeigt worden. In Ankara durch die Anwälte des türkischen Präsidenten Erdogan. Wilders hatte zuvor bei Twitter eine Karikatur geteilt, die Erdogan mit einem Bombenturban und brennender Lunte auf dem Kopf zeigt. Terrorist stand unter der Zeichnung. Wilders nannte Erdogan später einen Loser, einen Verlierer.
Das war ein Beitrag von Ludger Katzmierzak. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.